You are listening to the podcast of the Matyas Corvinus Collegium, the largest talent management institute in Hungary. If you want to know more about our mission, please look up our English website at mcc.hu/en or check out our Facebook, Instagram, and Twitter channels for interesting articles and analysis of our professors, external contributors, and students. Look up our knowledge base at corvinak.hu/en.
Schönen guten Tag, ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem heutigen Podcast, dessen Thema die Möglichkeiten der Entwicklungspolitik sowie Europas Rolle in diesem interessanten Bereich ist. Mein Name ist Tomasz Foner, ich bin Projektkoordinator für Forschung und Veranstaltung des Deutsch-Ungarischen Instituts für europäische Zusammenarbeit hier am Matthias Corvinus Kollegium. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Steltermeier, Leiter der Unido ITPO Germany, also des Deutschen Büros für Investitionsförderung und Technologietransfer der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung. Steltermeier studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann Politikwissenschaft, internationale Beziehungen, Europarecht und Geografie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo er später auch promovierte. Er war als Pressesprecher im deutschen Parlament sowie als Büroleiter vom Außenminister Klaus Kinkel von der FDP tätig. Zwischen 2009 und 2019 war er Ministerialrat, dann Ministerialdirigent, zuletzt Europabeauftragter im Bundesentwicklungsministerium. Seit 2014 ist er Hochschullehrer am Karlsruher Institut für Technologie, wo er auch habilitierte. Seit 2017 hat er eine Honorarprofessur an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen inne und seit 2019 leitet er das UNIDO-Büro für Investitionsförderung und Technologietransfer. Herr Professor Dr. Steltermeier, herzlich willkommen bei uns und herzlich willkommen in Ungarn.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung bei Ihnen hier und ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein und freue mich nun auf das Gespräch mit Ihnen.
Wie bereits angekündigt, befassen wir uns heute mit den Möglichkeiten der Entwicklungspolitik sowie Europas Rolle in diesem Bereich. Zum Einstieg wäre es aber, denke ich, wichtig, wenn Sie uns kurz erzählen könnten, was die UNIDO ITPO Deutschland ist, warum sie ins Leben gerufen wurde und womit sie sich beschäftigt.
Dieses ITPO-Büro in Deutschland ist gegründet worden 2017. Und es geht zurück auf eine Gründungsakte zwischen der Bundesregierung und der UNIDO. Die UNIDO sitzt in Wien und die ist die Teilorganisation der UNO, die sich sozusagen mit dem privatwirtschaftlichen Zweig der Entwicklungspolitik zusammenarbeitet. Das heißt, staatliche Entwicklungszusammenarbeit kann immer nur ein Zweig sein. Bedeutsam ist, dass es auch einen privatwirtschaftlichen gibt und dass Privatfirmen, dass Firmen auch Möglichkeiten haben, sich in der Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Technologietransfer zu betreiben, um dafür Sorge zu tragen, dass Menschen in den Herkunftsländern, Subsahara-Afrikas vor allen Dingen, dass sie dort auch verbleiben können, weil sie dort Arbeitsplatzmöglichkeiten haben und der Technologietransfer in diese Länder dazu führt, dass diese bessere Umstände haben.
Sie sind ja seit 2019 Leiter des Büros und angestimmt arbeiten Sie mit der Regierung dann zusammen? Also Sie haben die Privatwirtschaft natürlich erwähnt, beziehungsweise die Regierung, aber müssen Sie eng mit denen zusammenarbeiten?
Wir arbeiten sehr eng erstmal mit der Bundesregierung zusammen in Deutschland. Die finanziert auch letztlich unser Büro. Wir sind ein Projekt der UNIDO, finanziert durch die deutsche Bundesregierung. Das ist sehr wichtig zu wissen. Die Bundesregierung steht voll dahinter, was wir tun und unterstützt uns auch nach Kräften, die deutsche Bundesregierung. Denn sie hat großes Interesse daran, dass in Herkunftsländern von Migrationsprozessen, die seit 2015 ja auch in Ungarn, aber vor allen Dingen auch in Deutschland um sich griffen, dass diese schon vor Ort in den Griff etwas mehr bekommen werden und dass man es schafft, dass vor Ort dort die Bedingungen so geschaffen werden, dass die Leute sich jetzt gar nicht auf die Wanderung machen und gar nicht erst überhaupt die Not haben, ihr angestammtes Gebiet zu verlassen. Denn eins ist klar, Wenn jemand sein Zuhause verlässt, muss er schon sehr große Not haben, muss er schon sehr große, ich sag mal, Ängste und Schwierigkeiten haben, dort seine Familie durchzubekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dort vor Ort Arbeitsplätze schafft, dass man vor Ort dazu kommt, Strukturen zu schaffen, die es dem Einzelnen ermöglicht, dort in Würde zu leben. Und da arbeiten wir mit zusammen. Wir arbeiten auch natürlich mit den Regierungen in den Partnerländern zusammen, zum Beispiel über die Botschaften. Ich selbst bin UN-Diplomat und habe auch den Status wie ein Botschafter in Berlin und sehe diese Kollegen auch sehr häufig. Und wir haben natürlich dann die kurzen Dienstwege. Wenn wir in Ländern tätig werden wollen, können wir dann sehr schnell auch auf Regierungsstrukturen in den Ländern zurückgreifen. Und das ist unser Unique Selling Point, den wir letztlich als kleines UN-Büro haben. Wir können auf das große Netzwerk der gesamten UNO zurückgreifen und können in den Ländern, wo fast überall Länderbüros sind, auch sehr schnell Kontakte knüpfen und den Firmen helfen, vor Ort sich einigermaßen zurechtzufinden und dort auch Vorteile zu generieren.
Zu der Bundesregierung hätte ich noch eine Frage diesbezüglich. Also während Ihrer Zeit haben Sie den politischen Wechsel in Deutschland im Jahr 2021 ebenso miterlebt. Welche Unterschiede sehen Sie bzw. erkennen Sie zwischen der Entwicklungspolitik der vorigen Regierung und der Ampelkoalition?
Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Gebiet, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt seit 1961. Und man kann schon einen ganz linearen Verlauf der Entwicklungszusammenarbeit dort sehen, egal welche Regierung an der Macht ist. Das heißt, die Projekte laufen weiter. Die sind nicht in der Regel an Legislaturperioden, die in Deutschland ja 4 Jahre sind, gebunden, sondern diese Projekte laufen über lange Zeiträume hin und sind oft auch über Dekaden sozusagen anhängig in einzelnen Ländern. Sodass das Gros der Entwicklungszusammenarbeit immer, egal welcher nun gerade an der Spitze des Ministeriums steht, bleiben gleich und sind sehr ähnlich strukturiert. Und das ist auch gut so, denn man muss sich darauf verlassen können, dass man Projekte, die man einmal angefangen hat, auch zu Ende führt, sodass es keine Entwicklungsruin oder so etwas gibt und man dann stoppt, nur weil eine Regierung wechselt. Das passiert nicht. Natürlich gibt es da Nuancen, die unterschiedlich gehandhabt werden. Zum Beispiel werden Länderlisten neu erstellt. Also wer ist zu unterstützen? Wie stark sind sie zu unterstützen? Oder wird zum Beispiel überlegt, gibt es mehr die multilaterale Hilfe, dass man über Organisationen wie die UNO, über die EU geht? Oder geht man mehr in die Richtung, dass man nur die bilaterale Kooperation zwischen Deutschland in dem Fall und einem einzelnen Land in den Regionen macht? Macht man mehr regionale Projekte in Afrika, was gerade in Zeiten, wo Klima- und Umweltprojekte eine Riesenrolle spielen, natürlich nicht an Staatsgrenzen Halt macht? Muss man also regional, meinetwegen Westafrika, sich anschauen oder regional sich im Süden die Staaten von Namibia bis Sambia anschauen? Oder geht man in die finanzielle Förderung, sodass man quasi durch finanzielle Hilfen in die Haushalte direkt investiert? Oder macht man vor allen Dingen Projektförderung, indem man wirklich konkrete Projekte fördert? Also all diese Dinge, da mag es dann Nuancen und Unterschiede geben. Aber grundsätzlich ist die Entwicklungszusammenarbeit ein Prozess, auf den man sich verlassen kann in den Partnerländern, dass sie, egal welche Regierung drankommt, grundsätzlich erstmal in die gleiche Richtung weitergeht.
Und vor 2-3 Wochen hat Bundesministerin Schulze mit Außenministerin Baerbock die Ära der feministischen Außenpolitik bzw. die Entwicklungszusammenarbeit angekündigt. Hat es Auswirkungen auf Ihre Arbeit oder wird es Auswirkungen auf Ihre Arbeit haben? Und wie realistisch schätzen Sie die Durchsetzung diesen neuen Ansatzes aufgrund der kulturellen Unterschiede in den Entwicklungs- und Schwellenländern?
Ich bin sehr dankbar, dass die beiden Ministerinnen dieses Thema, die sich dieses Themas angenommen haben. Feministische Außenpolitik beschreibt aber letztlich das, was wir schon seit Jahren machen und zeigt nur noch mal wie ein Brennglas, was darunter zu verstehen ist. Denn schon immer waren wir selbstverständlich bemüht, in der Entwicklungszusammenarbeit Frauen besonders zu fördern. In Afrika gibt es einen Spruch, gibst du einer Frau das Geld, ist es für die Gesellschaft, gibst du es einem Mann, wird er es eher für sich selbst verbrauchen. Ob das so stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber den Spruch gibt es in vielen Ländern interessanterweise. Also natürlich müssen die 50% weibliche Bevölkerung in den Ländern genauso wahrgenommen werden, wie es die anderen 50% müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich müssen Frauen die gleichen Zugänge haben zu Gesundheit, zu Bildung, zu Aufklärung, zu all diesen Dingen. Dann frauenspezifische Themen wie Beschneidung oder dieserlei wirklich fürchterlichen kulturellen, ich sag mal, Traditionen, die müssen bekämpft werden, keine Frage, aber auch das wird immer schon gemacht. Dass dieses jetzt alles zusammengefasst wird unter dem Begriff der feministischen Außenpolitik, das ist sehr gut so. Aber es beschreibt eigentlich nicht wirklich eine neue Politik, sondern setzt sie nur noch mal besonders in Wert mit einem neuen Begriff, über den man sich sicherlich streiten kann, der ja auch streitbar sein soll, keine Frage. Aber ich finde es gut, dass Frauen unter besonderer Berücksichtigung auch in der Entwicklungszusammenarbeit nun wahrgenommen werden. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Gerade in islamisch geprägten Ländern haben Frauen besonders zu leiden oder besonders stark zu kämpfen, um ihre Rechte gerecht zu werden, um diese zu bekommen. Und gerade dafür, denke ich, ist dieser Begriff ganz gut. Denn da sieht man sehr wohl, dass gerade in diesen Ländern Frauenrechte besonders nach vorne gestellt werden müssen, damit wir zu dem kommen, was wir hoffentlich dann auch irgendwann in der Welt haben werden, nämlich einen gleichen Zugang und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, was aus unserer Sicht natürlich längst, ich sag mal, gegeben sein sollte und in unseren westlichen Demokratien hoffentlich schon ein Stück weiter ist. Aber auch da gibt es immer noch Luft nach oben.
Sie haben die muslimischen bzw. afrikanischen Länder angesprochen. Diesbezüglich würde mich noch interessieren, würden Sie die größten Herausforderungen Ihrer Arbeit sehen und bei der Durchführung von diesen verschiedenen Projekten, die Sie vor Ort umsetzen wollen, also welche Schwierigkeiten gibt es?
Jetzt in Bezug auf muslimische Länder?
Genau, beziehungsweise in afrikanischen Ländern. Also welche Schwierigkeiten haben Sie da?
Naja, also Sie haben natürlich die Schwierigkeiten, die schon immer bestanden haben. Leider Gottes hat man ein sehr großes Maß an Korruption in diesen Ländern, an Vetternwirtschaft und an Nepotismus, um das mal mit einem anderen Begriff zu umschreiben. Das ist etwas, was nach wie vor gang und gäbe ist, wo wir ganz große Probleme mit haben. Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Aber dann haben wir auch mehr und mehr das Problem, dass die Schwierigkeiten und die Ansätze sich kumulieren, die uns Schwierigkeiten machen. Wir haben vor allen Dingen die Klimaproblematik, die nicht neu hinzugekommen ist, aber die sich weiter verschärft. Wir haben Islamismus, der vor allen Dingen im Subsahara-Raum sich von Mauretanien bis Somalia, wenn Sie so wollen, ein Band der Rechtlosigkeit so ein wenig hindurchzieht. Und das ist extrem schwierig. Dort haben sich Islamisten in vielen Bereichen angesiedelt, sich mit lokalen Gruppen vereint oder sie sich nutzbar gemacht, um da quasi ihre islamistischen Traditionen da fortzusetzen und letztlich auch terroristisch tätig zu werden. Und das ist etwas, was uns große Sorgen gerade in diesem Bereich der Welt macht. Da muss man wirklich sehr aufpassen, dass das nicht weiter um sich greift. Sie sehen es in Mali, Sie sehen es aber auch in Somalia, aber auch in Nigeria im Norden, ja selbst in Kamerun im Norden haben sie diese Probleme im Augenblick. Und das ist meiner Meinung nach etwas, wo wir am meisten noch auf Rücksicht nehmen müssen, dass wir dort mehr Mittel reinstecken, um das zurückzudrängen. Und zwar durchaus auch mit robusten Mandaten. Das geht leider nicht nur durch Gespräche und nicht nur durch Diskussionsrunden.
Unser heutiges Thema ist eben so Europas Rolle im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und Sie haben ja auch erwähnt, dass es mehr Mittel da, also vor Ort und in diese Länder gegeben sollte, werden sollte. Und wenn man eben, wie Sie erwähnt haben, an die Klimakrise, Konflikte in Entwicklungs- und Schwellenländer oder halt an den weltweiten Hunger oder eben an die dadurch ausgelöste Migration denkt, kann man die Entwicklungszusammenarbeit als strategische oder geopolitische Frage definieren. Könnte man sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit im eigenen Interesse der Länder liegt und es einen Wettbewerb um die knappen Ressourcen gibt?
Das sind viele Fragen auf einmal, genau, die Sie da gestellt haben. Ich will mal einfach anfangen und Sie fragen noch mal nach, wenn ich Ihnen Ihrer Frage nicht gerecht werde, Ihre Fragen. Entwicklungszusammenarbeit sollte sich meiner Meinung nach einordnen in die Gesamtaußenpolitik eines Landes, aber auch in die Gesamtaußenpolitik der Europäischen Union, die aus einem Guss sein sollte. Nur wenn wir es schaffen, die Außenpolitik gemeinsam zu betreiben in Europa, werden wir überhaupt eine Chance haben, als Europa wahrgenommen zu werden. Das mal zu dieser Frage Europa. Aber grundsätzlich vielleicht noch so mein Blick auf die Außenpolitik, auf die auswärtigen Beziehungen. Die klassische Außenpolitik, diese diplomatische Außenpolitik, die von auswärtigen Ämtern, die von Außenministerien wahrgenommen wird, sollte wie so ein Dach über den verschiedenen Säulen, die zur Außenpolitik gehören, stehen. Dazu gehört die Außenwirtschaftspolitik, ein ganz wichtiges Feld. Aber auch die Außenpolitik in Bezug auf Entwicklungspolitik, also die entwicklungspolitischen Prozesse müssen da als einzelne Säule gesehen werden. Aber auch die auswärtige Kulturpolitik. In unserem Fall wären das Goethe-Institute, DAAD und andere Dinge, die da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen müssen. Das heißt, die Außenpolitik besteht aus den verschiedenen Feldern, nämlich auch der Sicherheitspolitik und der militärischen Komponente, die darf nicht außen vor gelassen werden, aus vielen Feldern, die zusammen dann aus einem Guss eine Außenpolitik ergeben müssen. Diese Versäulung, die wir bisher haben, muss überspannt werden von einem Gesamtkonzept des außenpolitischen Handelns. Und da muss sich dann die Entwicklungszusammenarbeit auch einordnen und muss interessengeleitet, mehr interessengeleitet als bisher, fungieren und muss dafür Sorge tragen, dass man im Feld der gesamten des gesamten Systems, wie die Region Europa, wie Deutschland oder wie Ungarn auf eine Region in der Welt blickt, sich unterordnen und muss in ein Gesamtkonzept hineinpassen. Das ist wichtig, dass also die gesamten außenpolitischen Instrumentarien, die man hat, aufeinander abgestimmt werden und nicht parallel zueinander, ja sich vielleicht sogar nicht mehr ergänzen, sondern gegeneinander arbeiten. Wenn man zum Beispiel die Subventionspolitik der EU betrachtet und dass dann dieses klassische Beispiel hochsubventionierte Produkte in afrikanische Länder geliefert werden, wo gleichzeitig durch Entwicklungsprojekte versucht wird, einen heimischen Markt zu erzeugen, der aber kaputt gemacht wird durch Produkte, die dann aus Europa hochsubventioniert von der Landwirtschaftspolitik zum Beispiel dorthin geliefert werden. Dann kann sich das schon manchmal aufheben, neutralisieren, ja gar behindern. Und solche Dinge müssen unbedingt abgestellt werden.
Ich gehe schon davon aus, dass es ein solches europäisches Gesamtkonzept noch nicht gibt. Wie könnte es dann aussehen, Ihrer Meinung nach? Also wie könnten die Länder sich dann dafür abstimmen?
Es gibt durchaus in Deutschland, ich habe selbst diese Tätigkeit ausgeführt, Koordinierungsgremien auf EU-Ebene, die dieses tun. Wir haben also einerseits die Außenpolitiken aller Mitgliedstaaten und die Entwicklungspolitiken aller Mitgliedstaaten und haben gleichzeitig aber eine Entwicklungspolitik der EU, die zentral auch dort Geld verwaltet und als Institution EU Geld in die Länder schafft. Da ist es wichtig, dass dieses gut abgestimmt wird. Da gibt es auch da meiner Meinung nach manchmal noch Luft nach oben. Man könnte vielleicht noch arbeitsteiliger vorgehen, dass zum Beispiel dann Spanien sich mehr in den Ländern vielleicht Mittel- und Südamerikas engagiert, wo sie Interessen haben, wo sie aus der Tradition heraus tätig sind. Frankreich macht das sehr wohl in Westafrika. Deutschland ist in der Welt eigentlich ziemlich überall aktiv, weil man den Deutschen so ein gewisses Vorschusslorbeer nach wie vor zubilligt, nämlich dass sie einerseits effektiv die Dinge betreiben, ob es immer so ist, ist eine andere Frage, aber andererseits weniger interessengeleitet, aus Eigeninteressen heraus Dinge betreiben, da Deutschland ja seiner Kolonien und all diesem kolonialen Erbe schon nach dem Ersten Weltkrieg verlustig gegangen ist, während viele der anderen Staaten der Europäischen Union bis in die 60er, ja gar 70er Jahre noch mit kolonialem Erbe zu tun hatten. In vielen Ländern, wenn man sich England, Großbritannien sich anschaut, gut, nicht mehr Mitglied der EU, aber Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir noch eng zusammen. Frankreich vor allen Dingen in Nordafrika und in Westafrika. Ja, auch Spanien mit vielen Interessen in Süd- und Mittelamerika, Portugal entsprechend, andere Länder ebenfalls. Und da muss man sagen, hat Deutschland eine Schlüsselrolle aus meiner Perspektive heraus und kann dort gut als Mittler arbeiten, kann gut in vielen Ländern tätig sein, weil man, wie gesagt, den Deutschen zubilligt, da doch noch eine, ich sag mal, eher neutralere und auch effektivere Position zu übernehmen. Das ist ganz gut so.
Die Entwicklungszusammenarbeit wird oft kritisiert, dass es korrupte Regime unterstützt bzw. Gelder nicht da ankommen, wo es ankommen sollte. Wie könnte man das Ihrer Meinung nach bzw. Ihrer Erfahrung nach verbessern?
Es gibt kaum einen Bereich in der Politik, der so, ich sag mal, leicht zu konterkarieren ist, weil man sagt, du arbeitest mit Land X zusammen und gibst dort Geld hin, obwohl dort jene Menschenrechtsverletzung passiert, dort Korruption passiert oder Dinge nicht normal laufen. Das geht so ziemlich bei jedem Entwicklungsprojekt, was wir hier aktiv ansprechen können. Das ist problematisch, weil natürlich sind Entwicklungsländer oder Länder des Südens ja gerade so in dieser Schwierigkeit, weil sie dort sind. Und wir müssen sie unterstützen, weil es Schwierigkeiten gibt. Das heißt, man darf aus meiner Sicht nicht, weil es in einem bestimmten Politikbereich Probleme gibt, andere Politikbereiche außen vor lassen. Man darf nicht einzelne Gesellschaftsgruppen diskreditieren, weil andere vielleicht in dem Land Fehler machen. Also man muss da schon etwas sektoraler und vielleicht auch geografische Gegebenheiten mit einbeziehen, aber auch gesellschaftliche Dinge mit einbeziehen und politische so einbeziehen, dass man Länder, die durch Unrechtsregime geprägt sind, und wir haben nur noch ein Viertel Demokratien in der Welt, viel mehr ist es nicht mehr. Alle anderen Länder haben autokratischere oder auch diktatorische Tendenzen. Und das muss man einfach sehen. Aber mit denen nicht mehr zusammenzuarbeiten, würde ja diejenigen, die unsere Werte mitverkörpern in den Ländern, noch mehr ins Abseits stellen und würde noch mehr Schwierigkeiten verursachen, sodass sie da auch zarte Pflänzchen pflegen müssen, auch wenn die Umgebung vielleicht so ist, dass es viel zu kritisieren gibt und man dort vieles verändern müsste. Also da gibt es große Probleme, da muss man aufpassen, dass man da nicht, wie gesagt, alle Entwicklungsprojekte diskreditiert. Letztlich könnte man das, weil natürlich immer Probleme in all diesen Ländern herrschen. Das ist also eine Standardproblematik, mit der wir immer zu tun haben.
In diesem Kontext kann man China dann auch mittlerweile gar nicht mehr außer Acht lassen. China kritisiert dann diese Regierung, Regime nicht mehr, sondern gibt einfach das Geld. Wie sehen Sie dann Chinas Strategie in der Entwicklungspolitik, mit besonderem Hinblick auf den afrikanischen Kontinent zum Beispiel?
Ich glaube, dass China unter dem Deckmantel der Entwicklungspolitik vor allen Dingen Eigeninteressen vertritt und Rohstoffinteressen vertritt und überhaupt Interessen vertritt, die dem, was China für sich selbst in der Weltpolitik sehen möchte, nämlich China als Hegemon, als einen der Hegemone oder in einem multipolaren System ein sehr wichtiger Player zu sein scheint und sein möchte, was dazu führt, dass China sich dort in diesen Ländern deswegen vor allen Dingen engagiert und weniger, weil es Entwicklungsprojekte in erster Linie fördern will. Dass chinesische Unternehmen, die chinesische Regierung mit ihrem Geld dort auch Projekte machen, die durchaus sinnvoll für die Staaten sind, das will ich überhaupt nicht außer Acht lassen. Aber ich behaupte, dass es nicht unbedingt immer das erste Interesse Chinas ist, die Länder zu entwickeln, sondern vor allen Dingen sich dort auch Machtbasen zu verschaffen und sich dort auch Einfluss zu verschaffen, Rohstoffvorkommen zu sichern und letztlich dieses Konzept der neuen Seidenstraße auch in diese Länder letztlich hereinzutragen. Das ist keine Generalkritik gegenüber China. Das ist eine durchaus verständliche und aus ihrer Sicht logische Herangehensweise. Aber es ist eine, die wir nicht unbedingt kutieren müssen, die wir nicht unbedingt gut finden müssen, wo wir auch zum Teil gegenhalten müssen. Viele dieser Länder haben inzwischen auch erkannt, dass chinesische Interessen vielleicht nicht sehr selbstlos sind und kommen wieder verstärkt auch auf uns zurück zu, auf uns Europäer zurück zu. Aber wir Europäer müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht durch überbordende Möglichkeiten oder überbordendes Interesse an werteorientierten Handeln, die wir dorthin exportieren wollen, vergessen, pragmatisch damit umzugehen, mit Problemen, die sie vor Ort ergeben, und wir nicht unsere Werte auch einfach überstülpen können. Dann haben wir gleich wieder den Vorwurf des Postkolonialismus und dieserlei Dinge. Da muss man also aufpassen. Das ist also eine Gratwanderung, die man betreiben muss, dass man die grundsätzliche Menschenrechtslage in den Ländern beachtet, die grundsätzliche politische Good Governance-Regeln, dass die dort beachtet werden, dass man auch immer wieder darauf hinweist, aber diese nicht zur Conditio sine qua non macht, um einer Entwicklung dort vor Ort da nicht beizustehen und in einzelnen Gebieten trotzdem was zu machen, auch wenn noch nicht alles optimal ist. Das ist nicht ganz einfach.
Diesbezüglich würde mich dann interessieren, welche künftigen Herausforderungen sehen Sie für die Entwicklungszusammenarbeit vor dem Hintergrund des Krieges und der tektonischen Verschiebung der Großmächte? Also Russland hatte ja auch großes oder hat immer noch großes Interesse an Afrika, zum Beispiel an Ressourcen. Und das ist quasi dann ein Wettbewerb auf dem afrikanischen Kontinent zwischen diesen Großmächten.
Ja. Entwicklungszusammenarbeit jetzt aus europäischer und deutscher Perspektive muss sich vor allen Dingen begrenzen können. Sie muss sagen können, es muss klar sein, was sie leisten kann, was sie nicht leisten kann, muss das auch deutlich formulieren. Man muss also vor allen Dingen dort tätig werden, wo wir auch Interessen haben. Und muss diese abstimmen, wie ich es eben schon sagte, mit der klassischen Außenpolitik, mit der Außenwirtschaftspolitik und mit anderen Politikbereichen. Und muss klar sagen, wo man dort Hilfestellung leisten kann, aber selbst durchaus auch Eigeninteressen mitverfolgt. Nicht als primäres Ereignis, aber das muss durchaus immer mitschwingen können. Davon muss man aber klar Not- und Übergangshilfe abgrenzen. Das ist mir sehr wichtig. Wenn irgendein Erdbeben passiert, wenn es Umweltkatastrophen gibt, wenn es kriegerische Situationen gibt, dann ist das nicht die Entwicklungshilfe, die ich meine. Da muss selbstverständlich nach wie vor Not- und Übergangshilfe nur möglich und richtig sein. Und die muss auch bedingungslos, egal unter was für Regime, egal unter was für Bedingungen, sobald man das kann, weltweit gewährleistet sein. Das gebietet die Menschenwürde und die Menschenrechte, dass man sich dort einsetzt. Das ist einfach unser Miteinander, was dieses gewährleisten muss. Das ist wichtig. Das muss man davon abgrenzen. Aber was so diese mittel- und langfristigen Ideen der Entwicklungszusammenarbeit angeht, da müssen wir, glaube ich, uns mehr fokussieren auf die Bereiche, wo wir erstens glauben, dass wir Expertise haben, was zu erreichen, und zweitens in Bereichen, in denen wir auch wirklich selbst unsere Interessenlagen dort entsprechend angegriffen oder verteidigt wissen wollen.
Da unsere Zeit langsam um ist, würde ich eine persönliche Frage stellen.
Sehr
Wenn
gerne.
Sie mir das erlauben, worauf sind Sie am meisten stolz, was Sie bisher während Ihrer Zeit beim UNIDO ITPO erreicht haben?
Ja, das ist immer sehr Eigenlob. Das ist mal ein bisschen schwierig. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, dieses Büro auch über die Corona-Zeit weiterzuentwickeln und so zu etablieren, dass wir zu einer wir sind ein sehr kleines Büro, aber zu einer echten Größe in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit geworden sind, dass man uns wahrnimmt, dass wir sichtbar sind und dass wir schaffen, unseren Unique Selling Point, den ich eben halt schon mal angesprochen habe, diesen auch weiterzuentwickeln, indem wir nämlich mit vielen Firmen in Deutschland zusammenarbeiten, diese vermitteln nach Subsahara-Afrika und mit einem sehr kleinen, schlagkräftigen Team es schaffen, dort wirklich etwas zu bewegen und dort vor Ort wirklich etwas zu schaffen, wo dann auch hinterher oft Dankesbriefe kommen und das heißt, ohne sie wäre dieses und jenes Projekt nicht zustande gekommen. Und das mit einem relativ begrenzten Mittelaufwand. Da bin ich ganz froh drüber, dass wir das geschafft haben. Das liegt aber beileibe nicht nur an mir, wahrscheinlich noch am wenigsten, sondern vor allen Dingen an meinen sehr guten Kolleginnen und Kollegen, die diese Projekte mit einem ganz großen Energieaufwand und ganz viel Spaß und Freude nach vorne bringen. Und das ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, dass ich es geschafft habe, glaube ich, ein gutes Team zu formen und das Team auch bereit ist, mitzuziehen und wir da sehr schlagkräftig, trotz unserer geringen Größe sind. Und das ist gut so.
Herr Steltermeier, haben Sie besten Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und alles Gute wünsche ich Ihnen und einen schönen Aufenthalt noch in Ungarn.
Herzlichen Dank und vielen Dank für Ihre Zeit für diesen Podcast.
Thank you for listening to this MCC podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors and students, check out our knowledge base at corvinek.hu/en.